Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Es war eine ungewohnte Situation für mich, als ich meinem heutigen Gast am Küchentisch schräg vis-à-vis gesessen bin, mit ganz viel Abstand und beide mit einer Maske im Gesicht. Seit Corona hatte ich nie mehr eine Maske angehabt, aber es war für mich völlig selbstverständlich, dass ich sie anlege, weil ich meinen Gast schützen wollte. Barbara Brandenberg muss fest aufpassen, dass sie nicht krank wird. Ihr Immunsystem ist geschwächt, weil sie vor 8 Monaten eine Lungentransplantation hatte. Darum trägt sie jetzt regelmässige Maske und muss auch wieder auf Abstand gehen. So sitzen wir uns also gegenüber und Barbara erzählt mir ihre Geschichte. Eine Geschichte, die von Krankheit geprägt ist. Mit 33 hat sie erfahren, dass sie schwer lungenkrank ist. Und diese Krankheit hat ihr zeitweise fast alle Lebensqualität genommen.
Ich habe am Tag, glaube ich, 10 Mal gesagt, ich kann nicht mehr. Zu meinem Mann. Ich habe gesagt, ich mag nicht mehr. Ich war wegen jedem bisschen aus Atem mit Sauerstoff. Und das geht so an die Substanz und an das Leben und das nimmt einem jegliche Lebensfreude.
Barbara hat keine Kraft mehr gehabt zum Weiterleben. Sie hat sich bei einer Palliativorganisation angemeldet und war bereit zum Sterben. Ihre Familie hat Bescheid gewusst.
Da ich habe gesagt, hey, ich mag das nicht mehr machen. Ich bin bei Palliativo, ich bin bei Palliativcare. Sie haben das halt einfach angenommen.
Die Geschichte ist aber anders herausgekommen. Barbara lebt dank einer Organspende. Ich will von ihr wissen, wie das ist, wenn man eigentlich mal mit dem Leben abgeschlossen hat und dann doch ein neues Leben geschenkt bekommt. Und wie ist es eigentlich mit dem Organ dafür weiterleben, das jemand anderem gehört? Es gibt also viel zu besprechen in dieser Folge. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Barbara Brandenberg und ich habe fest Freude, dass du zuhörst. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Barbara Brandenberg, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf in Richterswil. Danke vielmals, dass du offen bist, um über dein Leben zu reden, über die letzten Jahre, die sehr prägend waren. Wir spulen die Zeit zurück, einige Jahre. Du bist ja eigentlich eine gesunde, junge Frau gewesen, vermeintlich gesunde, junge Frau. Hast nichts geahnt, dass es mit deiner Lunge gar nicht gut aussieht. Und dann im Alter von 33 ist es eigentlich zu dieser Schockdiagnose gekommen, kann man sagen. Ein Zufallsbefund. Ja, erzähl, wie ist das damals gewesen, als 33-jährige Frau zu erfahren, dass deine Lunge absolut nicht gesund ist?
Ja, das war wirklich ein rechter Schock gewesen. Also, es war ein Zufallsbefund gewesen. Ich hatte eine Stimmbandlähmung von einem Tag auf den anderen. Und nach 3 Monaten hat man einfach gefunden, also jetzt wollen wir dem mal ein bisschen wirklich besser schauen, was ist da los.
Kannst du vielleicht noch sagen, Stimmbandlähmung, wie zeigt sich das? Also was ist also, das?
Eben, das linke Stimmband war vollständig gelähmt gewesen. Das ist ein Virus, den man bekommen kann. Er ist aber nicht ansteckend. Ich habe ihn aber trotzdem leider eingefangen. Und dass man das hat können anschauen, das Problem, habe ich ein CT müssen machen. Und dort sind sie ein bisschen weiter runter und haben noch ein bisschen Lungengewebe halt auch auf dem CT dann gehabt. Und schlussendlich hat man gesehen, dass die Stimmbänder gut sind. Da war nichts Bösartiges drauf gewesen. Da war man schon mal sehr froh gewesen. Aber die Lunge hat ausgesehen, laut dem Arzt, der das mir überbracht hat, wie von einer 70-jährigen Kettenraucherin.
Du hast nicht geraucht?
Ich bin absolut ein Gelegenheitsraucher gewesen. Ich habe schon öppe mal eine Zigarette geraucht, aber völlig, völlig genussraucht. Ich habe nie ein Päckchen gekauft.
Also absolut nicht eine Kettenraucherin?
Nein.
Oder?
Ja. Genau. Und also zuerst habe ich gedacht, also das kann ja gar nicht sein. Ich glaube, er weiß nicht so genau, was er jetzt mir da sagt. Also ich habe es wirklich schlichtweg nicht geglaubt. Weil ich war sportlich gewesen. Ich bin immer schon gross und schlank gewesen. Ich habe dort mal gerudert auf dem See. Ich bin Ski gefahren. Ich bin viel gelaufen. Ich bin Velo gefahren. Ja, und ich meine, wenn man irgendwann nicht mehr ganz so gut mag den Berg auf, denkt man einfach, oh, jetzt bin ich ein bisschen am Anschlag, he? Und aber ich habe es einfach wirklich nicht geglaubt. Und am nächsten Tag hatte ich ein ganz enges Gefühl in meiner Brust.
Mhm.
Und ich konnte das absolut nicht heimtun. Ich habe wie Ängste bekommen und das Gefühl, es kommt keine Luft mehr über. Und dann musste ich zu dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt zurück, der die Stimmbänder kontrollieren wollte. Und er hat dann, er ist sehr aufgeregt. Er hat gesagt, sie haben eine Lungenerkrankung auf beiden Lungenflügeln. Sie müssen sofort zum Lungenarzt, das muss man sofort kontrollieren.
Mhm.
Und erst dann habe ich gemerkt, wie schwerwiegend das, glaube ich, ist. Ja, und dann bin ich zu dem Lungenarzt, das ist wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Und er hat dann die Bilder angeschaut und hat gesagt, ja, Frau Brandenberg, ich möchte die Bilder sehr gerne mitnehmen ins USZ, weil er müsse das mit anderen Ärzten anschauen und besprechen.
Das haben sie ja dann auch gemacht und sie haben dann festgestellt, dass du eine sehr, sehr seltene Lungenkrankheit hast. Du hast mir gesagt, zu dieser Zeit hat es in der Schweiz etwa 11 andere Betroffene gegeben. Mhm. Also da sieht man, wie wenig Leute die Krankheit haben. Was ist dir durch den Kopf, wenn du hörst, ja genau, du bist jetzt eine von diesen 11? Weißt? Fängt man da an zu denken, nein, wieso ich?
Nein, das ist bei mir Gott sei Dank nie gekommen. Es ist bei mir einfach so gewesen, ich habe jetzt das und ich bin in einer Bubble inne gewesen, wo einfach alles wieder zugehört hat. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich sei jetzt gestraft oder ich sei die Ärmste. Das habe ich nie gehabt. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Ja, und zu deiner Frage oder Aussage nochmal, das ist eine Lungenkrankheit, die nur Frauen betrifft, weil sie ist hormonell bedingt.
Mhm.
Und tatsächlich, es gibt heute noch ganz wenig Frauen. Ich kenne inzwischen erst 2 Frauen, die Krankheit haben.
Mhm.
Also es ist wirklich eine Seltenheit, wenn ich jemanden so kennenlerne.
Das heisst aber auch, man hat auch wenig noch gewusst über die Krankheit, also was Behandlung betrifft, Prognosen geben etc. Das war alles noch so ein bisschen diffus gewesen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es gibt fast keine Behandlung. Also sie machen eine Behandlung mit, es ist wie ein Antihormon. Bei mir hat man das als junge Frau dann auch probiert. Auf jeden Fall hatte ich sehr viele Nebenwirkungen gehabt. Also ich bin wirklich wahnsinnig reizbar gewesen, lustlos, depressiv. Ja, und wir haben nicht wirklich gewusst, ob das etwas bringt. Und dann hat man das auch wieder abgesetzt. Es gibt auch keine Studien und Statistiken, weil es gibt einfach viel zu wenig Frauen, die Krankheit haben, wo man wirklich Statistiken erstellen und dann sagen, anhand von dem wirkt das Medikament so und so. Es ist einfach ein Probieren. Und darum hat man dann relativ schnell gesagt, schauen Sie, wir setzen wieder ab, weil das bringt nichts, wenn es Ihnen so schlecht geht dabei.
Mhm. Und kannst du noch mal sagen, also eben lungenkrank, aber was hat das genau bedeutet? Also deine Lunge hat ausgesehen wie die von einer 70-jährigen Kettenraucherin. Da stelle ich mir eine sehr schwarze Lunge vor. Weißt du, was ist konkret das Problem mit deiner Lunge?
Also bei mir hat es sich gar nicht angefühlt wie ein Problem, weil das hat sich ja langsam entwickelt und ich habe einfach immer ein bisschen weniger mögen. Ich habe aber nicht gemerkt, dass ich jetzt massiv weniger mag. Ich bin geschwommen, ich habe alles gemacht. Und durch das, dass ich so eine sportliche, sag jetzt mal Figur habe, ist das mein Vorteil gewesen, oder? Ich habe eigentlich immer relativ viel Bewegung gehabt und das ist einfach hat zu meinem Leben gehört. Was aber die Sache ist, die Lunge, die hat wie Emphysem gehabt. Darum vergleicht man die Krankheit auch sehr fest mit der COPD, wo halt viele Raucher haben oder manchmal auch Leute, die mitgeraucht haben quasi. Also das sind Lungenemphysem, wo abgestorbenes Gewebe ist.
Mhm.
Und das ist abgestorben, das kommt nicht mehr.
Okay.
Und das Gewebe fehlt einem nachher zum Sauerstoff umwandeln, oder?
Ja.
Also zum den Sauerstoff transportieren ins Blut und dann einfach zum Sauerstoff abgeben. Mhm. Genau.
Okay, also der Sauerstoff hat nicht können
umgewandelt werden. Ja, genau.
Und das ist natürlich dann längerfristig ein Problem.
Ja, das ist das Problem. Es wird immer schwieriger. Und Therapie gibt es nicht wirklich. Also sie sagen einfach, so viel wie möglich bewegen, dranbleiben, sportlich bleiben. Das ist mir auch gelungen, muss ich sagen. Also in den ersten Jahren war eigentlich nichts dann anders gewesen, bis man gewusst hat, wie das funktioniert. Ich habe noch auf anderen Organen dann auch noch die Lymphangiebom gehabt. Das habe ich dann mal müssen entfernen lassen. Aber nachher ist es mir, ich würde sagen, so 10 Jahre wirklich gut gegangen.
Also physisch gut, aber weißt du, so im Kopf der Gedanke, ich habe jetzt schwere Lungenkrankheit, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ist dir bewusst gewesen als 33-Jährige, dass dein Leben vielleicht viel kürzer wird sein als das von anderen? Oder weißt, ja, was ist da auch innerlich und emotional abgelaufen bei dir?
Ich bin sehr ehrgeizig und ich habe immer gesagt, ich brauche wieder eine Lungentransplantation, nur wird das so schlimm wie mir. Ich bin einfach immer dran geblieben und habe gefunden, ich brauche das nicht. Ich will das nicht und ich brauche das auch nie. Und das war eigentlich so ein bisschen meine Devise gewesen. Meine Lebenseinstellung. Und mit dem bin ich eigentlich recht gut durchgekommen. Aber das stimmt schon, Eveline. Am Anfang war das ganz schwierig gewesen. Also am Anfang, bis ich das einigermaßen verdaut hatte, die Diagnose, ist es schon, ich sage jetzt mal, ein Jahr, anderthalb gegangen. Also, bis ich wirklich ein bisschen gefestigt war und auch wieder gemerkt habe, doch, das Leben geht weiter, das Leben ist gut. Es hat dann auch geheissen, durch das, was hormonell bedingte Krankheit ist, ich darf keine Kinder mehr haben. Das war schon auch noch ziemlich heftig gewesen, weil ich jetzt sehr gerne Kinder wollte.
Mhm.
Aber wir sind auch sehr gerne gereist, mein Mann und ich.
Also du bist dort mal schon in einer Beziehung schon verheiratet gewesen?
Ja, genau. Ja. Ich bin schon mit meinem Mann seit dem 94 geheiratet. Genau. Wir haben uns schon lange, wir kennen uns schon ewig, das ist wirklich ganz ein wichtiger Part in meinem Leben. Ja, so die stete Begleitung von ihm und einfach, er ist einfach da in jeder Situation. Ja.
Mega schön.
Genau, und dann das mit halt kein Kind haben, das haben wir dann beide halt, müssen auf die Seite legen und haben dann aber gefunden, gut, dann reisen wir dafür. Und dann sind wir wirklich eigentlich jedes Jahr lang reisen, also lang heisst 4-5 Wochen im Jahr.
Mhm.
Einfach das, wo, Ferien erlaubt haben, so ein bisschen, genau.
Und eben körperlich ist dir dort so weit gut gegangen, du hast mögen, hast dich nicht krank gefühlt.
Nein.
Das hat sich ja dann aber geändert, ein bisschen mehr als 10 Jahre später, also 12 Jahre später, 2013, 2014, hast du mir im Vorhinein gesagt, sind sehr schwierige Jahre für dich gewesen. Du hast dort zweimal einen Lungenriss gehabt, aus dem Nichts raus, wo einfach deine Lunge einen Teil wie einen Riss bekommen hat, wo man dann hat müssen kleben. Stelle ich mir irgendwie recht krass vor, so ein Risskleben auf der Lunge.
Mhm. Ja, das ist auch wirklich sehr. Das ist eigentlich dann der massive Einschnitt in meinem Leben. Ich meine, Diagnose, das ist sein gewesen. Das muss mit der Psyche handeln. Aber das, was im 13. passiert ist und im 14. dann wieder, das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Wir sind im Stadthof 11 war und ein Musical schauen mit Freunden. Und während dem Musical habe ich einen riesen Schmerz bekommen. Und das war ein Lungenriss. Und ich hatte es noch nicht gerade so gehabt. Ich hatte es, glaube ich, früher schon gehabt. Nur habe ich noch keine Diagnose bestätigt gehabt. Und das waren ganz feine. Und das ist so ein Zwicken und ein bisschen ein Wehmachen. Und dann ist es auch wieder, das wächst dann von allein wieder zu. Aber an dem Abend war das so massiv, dass ich fast nicht mehr rauslaufen konnte. Ich hatte derart Schmerzen gehabt. Mein Mann hat mich dann sofort gerade in die Uniklinik gefahren, auf den Notfall. Ja, und dort hat es ein Röntgenbild gebraucht. Und da hat es geheißen, die Lunge ist schon 5 cm zusammengefallen. Die muss man, da muss man einen Tränen anschlecken. Das sind so Schläuchchen zwischen den Rippen rein. Bei vollem Bewusstsein. Man tut nur lokal Anästhetikum spritzen. Genau, das habe ich dann müssen bei mir gehen lassen.
Und ist das schon lebensbedrohlich gewesen? Also weißt du, ein Riss in der Lunge, also stellen wir das jetzt schon noch gefährlich vor?
Ja, oder? Also ich meine, wenn man irgendwo im Urwald ist und nicht in ein Spital kommt, ist es lebensbedrohlich, ja. Aber ich habe natürlich nebenzu noch eine gehabt, aber der Schmerz ist derweg stark. Also das ist, hast wirklich das Gefühl, du kannst nicht mehr schnaufen, weil der Schmerz ist wirklich wie ein Messer, ja. Und ich bin ein paar Tage, 6-7 Tage im Spital gsi. Dann muss man den Schlauch, sag ich jetzt dem, die Drainage wieder ziehen. Das ist sehr schmerzhaft. Also nicht nur das Ziehen, sondern auch innen tun und dann die Schmerzen, weil die Zwischenrippenmuskeln und all das, das war wirklich sehr schmerzhaft gewesen. Und Dann hat man den Zug an mich heimgeschickt und ein paar Tage später hatte ich wieder einen Riss gehabt. Und so ist das gegangen. Das ist leider nicht nur ein Riss gewesen, das sind mehrere Risse.
Mhm. Das hat dann immer wieder bedeutet, ins Spital gehen, Eingriff machen.
Ja.
Du hast vorher gesagt, das war ein enormer Einschnitt gewesen, dann in dein Leben, dein Leben hat sich komplett dann auch verändert. Was ist dann genau darauf ab? Weißt du, was hat sich verändert? Bist du auch viel schlechter zu Weg gewesen?
Ja, ich bin sehr krank gsi. Also, da sieht man wirklich aus wie eine schwerst kranke Frau oder Person, weil man läuft so gebückt und wirklich nur so. Also, man kann kaum, man läuft, man hat natürlich Sauerstoff in der Nase. Zur Unterstützung. Und ja, man ist einfach wirklich sehr, sehr krank. Man kann kaum mehr allein laufen. Also, es kommt natürlich darauf an, es gibt leichte Lungenrisse und es gibt schwerere. Da mein Lungengewebe schon so angeschlagen war, ist das sicher auch ein grosser Unterschied gewesen. Und dann haben die Ärzte gefunden, das geht so nicht, man muss die Lunge verkleben. Das heisst, man hat eigentlich eine Lungenentzündung gemacht, künstliche, mit einem Puder. Und das streut man über die Lungen rein. Bei mir hat man über die ganze Lunge rein gestreut. Nicht nur, man hat den Riss eben so nicht gefunden. Und dann tut das sich entzünden, das Gewebe, und klebt dann am Brustkorb.
Mhm.
An der Rippe. Und so habe ich das zweimal müssen machen, auf beiden Seiten, im 14. dann auch, ist das gleiche, exakt dasselbe Leid nochmal gekommen. Und die Lungenflügel, die sind nachher derart hart gewesen und verklebt. Also, jedes Husten, jedes Niesen. Ich konnte keine Kerzen mehr ausblasen, weil ich kein Volumen mehr hatte.
Mhm.
Also es war ein massiver Einschnitt. Und das meine ich mit dem Einschnitt. Das Leben hat sich einfach so geändert. Ich bin nachher schon wieder ein bisschen zurück ins Leben gekommen. Aber erstens mal hat es geheissen, sie dürfen nicht mehr fliegen.
Ja, für dich, der gerne reist, ist Druck, das natürlich.
Oder
ja.
Vom Druck verteilen. Die ist so her gewesen, die Lunge, die hat nichts mehr ausgleichen.
Mhm.
Dann habe ich auch zum Beispiel in die Berge nicht mehr können. Also 1200 ist gerade so alles, was ich noch konnte. Das sind einfach ganz viele Sachen mir genommen worden. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich konnte nicht mehr rudern. Ich konnte nicht mehr Skifahren. Ich konnte am Anfang noch geradeaus laufen und bergab und noch weiter. Zähle ich Berge auf.
Mhm.
Aber wie länger das gegangen ist, jetzt gegen den Schluss, ist einfach gar nichts mehr gegangen.
Also dir ist immer mehr von dem genommen worden, was vorher eigentlich für dich Lebensqualität bedeutet hat. Hat
zum normalen Leben gehört, ja. Oder?
Und hast du dich dort zum ersten Mal als Lungenkranke gefühlt?
Ja. Ja. Seit dem 13. habe ich gemerkt, ich bin lungenkrank.
Mhm.
Bin dann auch halt in die IV reingekommen, habe meinen Beruf, Coiffeuse, nur noch zum Teil können ausleben und ausführen.
Mhm.
Erstens mal zeitlich. Ich habe einfach viel mehr Ruhepause gebraucht. Und natürlich Chemie und der Haarspray, das ist sehr schlecht für eine Lungenkranke.
Mhm.
Aber auch dort haben wir auch wieder Lösungen gefunden. Ich habe ein ganz tolles Geschäft gehabt, immer schon. Ich arbeite seit dem 93 am gleichen Ort, in einem Coiffeurladen in Wenswil. Und wir haben es richtig gut. Ich bin jetzt auch Geschäftsmitinhaberin. Ja, und so sind natürlich alle ein bisschen involviert gewesen. Ich habe immer ein bisschen weniger können. Wir haben nicht mehr gewusst, ja, kommt sie noch mal oder geht das nicht mehr? Und es war sehr ungewiss gewesen.
Dein Leben hat sich einfach enorm gekehrt.
Ja.
Was ich noch spannend finde, weißt du, da könnte man jetzt sagen, ja, aber Barbara, warum hast du nicht einfach, in Anführungszeichen, eine neue Lunge haben? Warum ist Transplantation dann nicht ein Thema für dich? Ich weiss von dir, es ist eben für dich wirklich nicht in Frage gekommen. Auch dann nicht, oder?
Mhm. Ja, ich habe einfach massiv Angst vor dem. Und die Ärzte sind natürlich schon auf mich zugekommen, ganz klar. Und gesagt, wir müssen über das reden. Und ich mag mich noch erinnern, bei meinem Arzt habe ich einfach das Lindtuch über den Kopf gezogen. Und habe angefangen zu heulen unten dran. Ich kann das einfach nicht wollen. Ich habe mir so gewünscht, gesund zu werden. Und ich habe so viel gebetet und so viele Leute gehabt, die für das gebetet haben. Und auf eine Art haben die Ärzte immer gesagt, sie sind gut zu Weg. Wenn man ihre Bilder anschaut, hat man das Gefühl, sie sind im Rollstuhl. Hm. Sie laufen keinen Schritt mehr. Und das habe ich nicht gehabt. Ich war nie im Rollstuhl gewesen. Aber das mit der Lungentransplantation, das war für mich einfach ganz schwierig und schlimm gewesen. Und ich bin dann zu diesen Gesprächen gegangen und habe mich dann aber entschieden, dass es jetzt ja eigentlich wieder besser ist. Man hat ja die Talgpleurodese auch gemacht.
Was das verkleben?
Damit ich keine Risse mehr mache. Und ich habe auch nie mehr Risse gehabt, seitdem.
Und gleich bist du in der IV gewesen, hast keinen Sport mehr können machen, hast nicht reisen. Das sind ja schon massive Einschränkungen.
Ja, das ist so.
Was war dann die Angst vor der Operation? Also, dass die Angst, hey, meine Lunge wird rausgenommen und ein Fremdorgan kommt rein? Oder war die Angst vor dem Leben nachher? Oder was war es gewesen?
Ja, mehr. Das Leben mit der Spenderlunge. Wie ist das? Das ist der grosse Punkt. Es ist nicht einmal die Operation selber. Ich habe auch mit zwei Frauen geredet. Und die haben gesagt, es ging ihnen gut, die Operation und die ganze Therapie, das ist happig. Aber das ist machbar und das ist heute wirklich so professionell in dem USZ. Aber das Leben mit diesen Medikamenten, das ist einfach schon eine rechte Bürde. Mhm. Und was natürlich dann halt auch noch dazugekommen ist, das muss ich vielleicht auch noch sagen, das ist dann, kaum habe ich mich vom zweiten Mal Talgpleurodese verkleben, also Lungenverkleben, erholt gehabt, ist noch eine andere Diagnose gekommen. Es ist noch eine Brustkrebsdiagnose gekommen.
Hm.
Und dann bin ich natürlich sofort gestrichen gewesen für auf eine Liste, weil wenn man Krebszellen hat in sich innen, ist das gar nicht gut, weil die Medikamente, die das Immunsystem so runterdrücken, die würden am Krebs so richtig freie Bahn machen, oder? Und so bin ich nachher Minimum 5 Jahre gesperrt gewesen. Dann habe ich zuerst müssen den Krebs behandeln.
Das ist Wahnsinn, oder? Also wenn ich mir das vorstelle, du als schon so geschlagene Frau, sage ich jetzt mal, das ist vielleicht ein krasses Bild, aber eben, du hast schon so viel zu tragen mit dieser Lungenkrankheit und dann einfach kommst du nach Krebs. Also das ist ja wie ein Faust ins Gesicht, stelle ich mir so vor. Wir können es da ein bisschen überspringen, die ganze Geschichte, weil wir noch ganz viel anderes haben, wo wir darüber reden. Aber kurz zusammengefasst, den Brustkrebs hat man können behandeln. Du hast zwei Operationen gehabt, du hast Bestrahlungen gehabt. Und im Nachhinein sagst du auch, das ist alles viel weniger dramatisch als jetzt die ganze Lungenkrankheit.
Ja, absolut, ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe keine Chemotherapie müssen haben. Das ist natürlich ein riesen Unterschied. Und ich bin extrem dankbar gewesen, dass ich so die sanfte Variante hatte. Also das ist schon ein Unterschied. Oder? Da gibt es schon ganz viele verschiedene
Arten. Ja, auf jeden Fall.
Oder Brustkrebs.
Aber wie gesagt, das hat bedeutet, dass du nicht auf die Transplantationsliste kommst. Also das hat sich für 5 Jahre mal erledigt, das Thema. Und dann ist aber das Jahr 2020 gekommen und ab dort ist es dir viel, viel schlechter gegangen. Du hast mir am Telefon erzählt, es hat sich wirklich, es ist einfach abwärts gegangen mit dir. Magst du etwas darüber erzählen, wie es dir da ergangen ist?
Ja, es war natürlich die Corona-Zeit, oder? Und die Corona-Zeit hat alles noch viel schlimmer gemacht. Es war für mich natürlich ganz schwierig, mit Corona umzugehen. Und mein Mann hat auch ins Homeoffice müssen dürfen. Er hat da recht viel dran sitzen. Das ist in seinem Geschäft nicht so einfach gegangen. Und ich konnte auch alles von daheim aus machen, einfach im Hintergrund. Am Stuhl konnte ich seit Corona dann nicht mehr arbeiten. Also ich konnte nicht mehr Kunden bedienen. Auch das war schmerzhaft für mich. Ich habe sehr von dem gelebt. Von dem Kundenkontakt und mit Menschen zusammen sein. Das ist das, was mir wahnsinnig viel gibt. Und da ist es einfach, ich habe mich impfen lassen, boostern lassen. Und ich will nicht der Impfung die Schuld geben, aber es ist einfach seitdem dann schlechter geworden. Ja.
Mhm. Also du hast dann gemerkt, dass du weniger magst, weniger Fuß hast, oder wie hast du das gemerkt,
ja, dass es schlechter? Ja, das ist schon das, oder? Und ich bin dann sehr krank gewesen, habe nicht Corona gehabt, das hat man du schon gesagt. Und ich habe dann Sauerstoff für daheim bekommen, vor allem während der Nacht. Weil wenn man leidet, hat man eine schlechtere Beatmung. Und durch das bin ich zu tief gefallen vom Sauerstoff her, vom Sauerstoffgehalt im Blut. Und das ist nicht gut für alle Organe. So habe ich dann immer in der Nacht den Sauerstoff reingetan und habe mit dem geschlafen. Und es ist eigentlich gut gegangen. Es war für mich nicht so tragisch gewesen. Es ist mir durch das nachher besser gegangen. Und irgendwann habe ich auch einen mobilen Sauerstoff gebraucht.
Das heisst, so ein Schläuchli in der Nase,
genau.
So wie man es kennt. Da habe ich auch schon so Leute gesehen unterwegs,
genau.
Die ein Wägeli haben mit Sauerstoff.
Das bin ich genau. Und es ist einfach wirklich immer schlechter geworden. Am Schluss habe ich es 24/7 gebraucht.
Der Sauerstoff, ja. Eben, und dir ist ja auch psychisch dann viel schlechter gegangen, hast du mir erzählt.
Ja.
Es hat ganz dunkle Momente gegeben, gell?
Ja.
Du hast nicht mehr mögen essen, hast enorm abgenommen, bist wirklich eigentlich ein Häufchen. Elend gewesen, kann man so sagen.
Ja, das kann man so sagen.
Und du bist dort in der Situation gewesen, dass du eigentlich, wenn ich das so aus der Außenperspektive sehe, eigentlich das Gefühl, du hast ein bisschen aufgegeben. Also du hast mir auch gesagt, du bist eigentlich bereit gewesen zum Sterben, weil du hast nicht mehr mögen.
Ja. Also was ich vielleicht noch muss drin nehmen, meine Mami hat Demenz gehabt und wir haben sie müssen weggeben. Und das war für uns alle extrem schwierig. Für die ganze Familie. Und für sie natürlich auch. Und ich war so ein typisches Mami-Kind. Wir hatten so einen engen Draht, wir zwei. Und sie müssen weggehen und sehen, wie sie leiden. Und ich konnte nicht helfen und konnte übernehmen oder einspringen, dass man sie vielleicht nicht ins Heim tun müsste. Das hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil sie ist so eine gütige Mutter gewesen, all die Jahre. Sie hat immer Zeit für alles. Und dann musst du das Mami so enttäuschen und ich konnte einfach nicht mehr essen. Ich bin am Tisch gesessen, hatte Hunger, zwei Bisse genommen und konnte nicht mehr weiter essen. Ich hatte immer Bauchweh.
Das hat dich so mitgenommen?
Ja. Es war mir immer schlecht gewesen und ich bin mit meinen 1,73 dann noch etwa 45 Kilo gewesen.
Das wirkt sich natürlich dann auch aus auf, wie geht man durch den Tag, oder? Wenn man keine Energie hat, wenn man nicht mag.
Genau.
Du bist ja dann sogar als Palliativpatientin angemeldet gewesen im Spital. Also Palliativ, das können wir noch schnell erklären, das heisst eigentlich, man tut nichts mehr machen, um das Leben zu erhalten, keine Therapien, damit es dir besser geht, sondern man schaut eigentlich einfach, dass du ohne Schmerzen möglichst gut kann sterben. Also weißt du, das finde ich so krass, du als knapp, wie alt bist du denn? Über 50-Jährige.
Ja, 50
bist du eigentlich schon palliativ.
Ja, wobei palliativ, das hat schon auch noch, also ich bin ja noch bei Palliaviva, immer noch. Zwar jetzt eigentlich nicht mehr betreut, das brauche ich einfach im Moment nicht, aber das hat mir sehr geholfen.
Kannst du etwas dazu sagen? Wir kennen nicht alle Palliaviva.
Palliaviva ist eine Vereinigung, die von Spenden lebt und sie wollen eben eigentlich genau das zeigen, dass nicht nur todkranke Leute, die auf den Tod warten, bei ihnen Unterstützung kriegen, sondern auch Leute, wie es ich war, noch im Leben inne. Aber wir wollen nicht lebenverlängernd arbeiten. Also wenn jetzt irgendein Notfall gekommen wäre, ein Herzstillstand, nur mal Lungenriss und, ich hätte sterben wollen. Ich hätte nicht mehr die Energie gehabt, um wochenlang auf eine Intensiv und. Ich hätte einfach sterben wollen.
Du hast ja auch Patientenverfügung dann gemacht, wo all das auch drin gestanden ist, dass man wirklich dann dein Leben nicht verlängern in diesem Fall.
Ja, genau so ist es gewesen.
Und weißt, hast du dir, also hast du dir, ich gehe davon aus, du hast ja dann auch Gedanken machen über den Tod, über das Sterben. Ja. Wo gehst du hin, wenn du gestorben bist? Weißt, was sind da so viele Gedanken abgegangen in dir?
Also Gottlob, bin ich ja wirklich gläubig geworden durch einen Nachbarn, der mit mir auf den Notfall war und mir halt erzählt hat, was Gott für eine Hilfe gibt, wenn man das Vertrauen hat. Und also der Glaube und Gott hat mir über die ganzen Jahre massiv geholfen. Also ich wüsste nicht, ob ich es... Nein, ich glaube, ich hätte es ohne nicht geschafft. Und für mich war es wirklich klar gewesen, wenn ich gestorben bin, geht es mir nachher gut. Also da habe ich mir nie Sorgen gemacht. Ich habe mir mehr Sorgen gemacht, wenn ich muss sterben. Und da habe ich schon immer sehr fest gebeten. Gesagt, schau, dass ich nicht elend muss dahin vegetieren, wochenlang, monatelang. Und da war auch Palia Viva mit wirklich fachkundigen Leuten halt da gewesen. Die sind gekommen für Gespräche zu mir heim. Ich habe einen, ja, ich habe Trauerbegleiterinnen bekommen. Ich habe die psychologische Spitex beanspruchen. Ich habe einen Seelsorger gehabt, der immer gekommen ist von der Palia Viva aus.
Also das Thema Sterben und Tod ist dann wirklich sehr konkret geworden. Ist eigentlich bei euch eingezogen, in eurer Ehe auch. Weißt du, dein Mann ist ja dann ein Stückchen mit dem konfrontiert worden, dass du nicht mehr würdest leben würdest, wenn es jetzt wirklich ernst wird.
Ja, auch meine Schwester und mein Vater habe ich da mit reingenommen, auch mein Bruder. Einfach die ganze Familie hat gewusst, wenn ich mich entschieden habe, ich habe gesagt, hey, ich mag das nicht mehr machen. Ich bin bei Palia Viva, ich bin bei Palliative Care. Und sind das halt einfach angenommen.
Haben sie dich nicht wollen überzeugen von, hey, ich probiere es doch mit einer Transplantation? Ich meine, die 5 Jahre, die du nicht hast dürfen wegen dem Krebs, sind ja irgendwann durch gewesen. Da wäre ja Transplantation wieder möglich geworden. Haben sie nicht gesagt, hey Barbara, komm, jetzt probier's.
Ich habe dann wieder zugenommen, weil vorher war ich zu untergewichtig gewesen. Es ist mir dann plötzlich wieder besser gegangen. Und nein, es hat mich niemand überzeugen wollen. Auch mein Mann nicht. Er hat nie irgendwie Aussagen gemacht, mach doch, tu doch, oder weisst, wäre schön. Er hat immer gesagt, du musst es für dich entscheiden. Sie haben das akzeptiert, obwohl meine Schwester hat es sehr schwer gehabt. Sie hat unter Tränen gesagt, ich verstehe dich, aber es ist wahnsinnig hart für sie, weil wir hängen aneinander, meine Geschwister und in der Familie, und es ist für alle schwierig, glaube ich, und auch für meinen Vater, wo jetzt Mami nicht mehr hat, und er hängt jetzt sehr an seinen Kind, oder? Für die ist es, ich glaube, genauso schwer gewesen wie für mich.
Ist es für dich dann schlussendlich eine Befreiung gewesen? Ja. Zum Beispiel, ich will nicht mehr länger müssen leben, sondern
genau so
der Tod darf eine Option sein.
Ja. Ja, ich habe mich richtig befreit gefühlt. Als ich das erzählt habe, ich habe mich so befreit gefühlt. Ich habe gefunden, wow, jetzt kann ich, ich mache einfach nur noch das, was für mich jetzt stimmt. Ich muss für niemand mehr. Ich muss für niemand mehr jeden Tag, den Tag leben. Und eigentlich mir wünsche ich, es wäre schon Abend, weil ich habe am Tag, glaube ich, 10 Mal gesagt, ich kann nicht mehr. Zu meinem Mann. Ich habe gesagt, ich mag nicht mehr. Ich bin wegen jedem bisschen aus Atem gewesen, mit Sauerstoff. Und das geht so an die Substanz und an die Lebung, und das nimmt einem jegliche Lebensfreude. Man hat ganz wenig Freude an meinem Leben. Und das ist auch das, was es dann schlussendlich nicht mehr lebenswert macht.
Jetzt, Barbara, sitzen wir ja heute miteinander da. Du hast eine neue Lunge oder eine neue halbe Lunge. Da ist ganz viel passiert. Du bist nicht gestorben. So schön. Barbara, du hast dann, mir am Telefon hast du mir erzählt, es sind wie Engel vor deine Füße gekommen. So ein schönes Bild hast du gebraucht, wo dich wie nochmal auf die Transplantation aufmerksam gemacht haben, wo du schlussendlich auch dann doch dazu gekommen bist, dich für eine Transplantation zu entscheiden. Magst du ein, zwei von diesen Geschichten erzählen, von diesen Engeln, wie du sie nennst, die in dein Leben gekommen sind?
Ja. Wir sind dann wieder zweimal an der Ostsee gewesen. Das war so unser wahnsinnig beliebter Ort gewesen, wo ich dann nicht mehr fliegen konnte. Und dort war ein alter Mann gewesen, der Strandköpfe verkauft hat und hat gesagt, ach, sie sind doch noch so jung. Da vorne sitzt eine Frau im Strandkorb, die hat eine neue Lunge, soll ich sie holen? Und ich habe abgelockt und gesagt, nein, ich will nichts hören von dem. Ich habe dann aber gesagt, nein, ich danke Ihnen, aber lieber nicht. Das hat mich natürlich schon mal ein bisschen aufgewühlt, oder? Das tut zum Nachdenken anstoßen. Ich bin dann heimgekommen von diesen Ferien und ich bin in Sil City und habe dort eine Frau getroffen.
Ich kann schon sagen, Sil City ist ein grosses Shoppingcenter in Zürich.
Genau. Habe sie etwas gefragt und sie hat mir sofort geholfen und hat gesagt, ich komme gerade mit dir. Und was hast du? Warum hast du Sauerstoff? Und dann habe ich gefunden, hoppala, so direkt war jetzt schon lange niemand mehr. Und sie hat gewusst, von was sie redet. Sie hat einen Ex-Freund gehabt. die auch 24-7 am Sauerstoff war. Sie hat genau gewusst, was das heisst. Und sie hat gesagt, und jetzt ist er transplantiert und hat ein super Leben. Und dann habe ich gesagt zu einer, oh, ich habe abgeschlossen mit dem Thema, ich will gar nicht über das reden. Und dann hat die mich so aufgerüttelt und hat gesagt, nein, tu dir das bitte überlegen. Er hat so ein gutes Leben jetzt. Und, zum kurz fassen. Schlussendlich habe ich sie nur mal getroffen, wo ich dann gegangen bin. Und dann kommt sie von der Leiter oben runter. Sie hat etwas montiert. Und hat gesagt, das Gespräch, ich hätte es so berührt. Kann ich dir bitte die Telefonnummer geben von meinem Ex-Freund? Und so ist das ein bisschen in Gang gekommen. Und dann, ja, bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die transplantiert worden sind. Und die haben mir durchs Band gesagt, hey, mir geht's super, ich kann so viel wieder machen.
Mhm.
Im Nachhinein, wenn ich jetzt mit ihnen rede, heisst es auch, ja weisst, mir hat ja immer etwas, jetzt habe ich wieder das. Das hat niemand gesagt vorher. Ich habe wirklich, als ich auf der Intensiv war, habe ich gedacht, die haben mich alle angeschaut, das stimmt hinten und vorne nicht, was die mir gesagt haben. Aber ich verstehe es ganz genau, was sie gemeint haben. Das ist so ein anderes Leben, wenn man wieder schnaufen kann.
Mhm. Das hast du vorher einfach nicht mehr können.
Nein, und man ist so krank, man ist wirklich todkrank.
Also es ist dann so wie gekommen, dass du gefunden hast, hey, nach all diesen Berichten, die du gehört hast von Transplantierten, mal das Leben mit einer Spenderlunge, das ist ein gutes Leben, das ist ein lebenswertes Leben, ich will das probieren. Du bist dann auf die Liste gekommen und das ist ja eigentlich auch voll nicht selbstverständlich, dass du gar nicht lange auf dieser Liste hast müssen sein. Also ich höre immer wieder Geschichten, wo Leute jahrelang auf ein Organ warten, auf ein Spenderorgan, und bei dir ist das ratzfatz gegangen, gell?
Ja, ich bin im Februar ins Spital gekommen zu diesen Abklärungen, weil wir wirklich auf Herz und Nieren testen. Das geht 10 Tage lang. Und das war sehr streng gewesen. Und es hat immer wieder geheißen, es sieht gut aus für sie, es sieht gut aus. Ich habe die Nachricht ganz geschwind bekommen, Frau Brandenberg, wir haben sie gelistet. Und so bin ich nach ganz kurzer Zeit bin ich ins Uni und habe mit einer Ärztin das alles durchgegangen und überall die Einverständniserklärung gegeben. Das war am Mittwoch, am 12. März. Und dann bin ich heim und habe alles ein bisschen das gemacht, was sie einem empfohlen haben. Also das Köfferli packen, Telefonnummern speichern.
Für den Fall der Fälle.
Genau, wir müssen 24 Stunden erreichbar sein. Ja. Also das heisst halt wirklich das Handy auf sich tragen. Wenn man mal nicht den Empfang hat, halt nach einer halben Stunde mal draufschauen, haben sie angerufen und dann schnell frusen oder was immer.
Mhm.
So war das dann am Donnerstag. Und dann bin ich ins Bett am 9:45 Uhr, habe das Handy mitgenommen aufs Nachttischli und eine halbe Stunde später schellt das Telefon.
Am gleichen Tag, wo du...
Also am Donnerstag dann.
Ah, 2 Tage später.
Ja, genau.
Ja.
Und tatsächlich, Sunny war am Telefon gewesen. Wir haben eine halbe Lunge für sie. Und das wollte ich aber nicht. Ich habe gesagt, ich will eine ganze. Das, ich komme nicht. Und dann hat sie gesagt, hören Sie, kommen Sie und tun Sie das mit den Chirurgen einfach diskutieren. Ja, und dann bin ich geholt worden mit dem Notruf. Bin dann in ein Zimmer gefahren worden. Dort war eine Frau, die seit 30 Jahren eine halbe Lunge transplantiert hat. Ich habe mit ihr telefoniert damals über WhatsApp. Wir haben uns vom Telefon her gekannt. Und sie hockt auf dem Bett und sieht mich und sagt, Barbara, bist du das? Also die andere Hälfte hat sie bekommen. Sie hat 1,5 Jahre gewartet. Und die eine Hälfte war dann für mich gewesen.
Also man kann bei einer Lunge in dem Fall einfach Hälfte machen bei
so einer Transplantation. Das haben sie lange jetzt nicht mehr gemacht im Uni. Wir haben gefunden, es lohnt sich nicht. Habe ich auch gefunden, es lohnt sich nicht. Aber ich war jetzt eben so ein typischer Fall gewesen, weil ich beide Lungenflügel verklebt hatte. Und wie gut, oder? Und sie haben einfach dann gesagt bei dem Gespräch, schauen Sie, Frau Brandenberg, wir wissen nicht, ob Sie das würden überleben, eine ganze Operation. Weil wir wissen nicht, wie die Lungen auskommt. Wir denken, das wird sehr schwierig werden.
Also weil die so am
Die ist am völlig Brust, verwachsen gewesen.
Ja, am Brustkorb.
Die völlig klebt. Mit dem Brustkorb verwachsen gewesen, ja. Nach diesen 12 Jahren, oder? Und das haben die gewusst, anhand von den Bildern und allem, was sie hatten. Und schlussendlich habe ich eingewilligt. Dann habe ich gesagt, doch, okay, dann mache ich das jetzt.
Mit dieser halben Lunge. Und das hat wie schon gelangen dann für dich, damit es dir besser geht, ja, eine halbe Lunge.
Also, ja, natürlich.
Ja,
also,
das ist wie
ich
schon...
bin jetzt da, ja, mit einer halben Lunge. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt Gedanken, wo es mir besser geht. Ich wette, ich hätte ganz sein. Aber es hat du halt einfach nicht gestummen. Und ich glaube, es ist eben auch so, dass sie gar nicht länger hätten können operieren. Sie sind 3,5 Stunden müssen die Lungen rausnehmen. Und eine normale Lunge schneidest du 3 Orte ab und nimmst sie raus. Und ich hätte müssen alles rausstellen. Ich habe sehr viel Blut verloren. Es ist wahnsinnig.
Also schon auch eine heikle Operation,
das
ist was sie gemacht haben.
Das war eine schwere Operation. Mhm. Ja.
Ich möchte gerne also ein bisschen auf die emotionale Ebene gehen. Weißt du, ich muss mich mir das vorstellen. Du bekommst einen Anruf, was heisst, wir haben eine Lunge, oder eben in dem Fall eine halbe Lunge für sie. Ist dir da auch der Gedanke in den Kopf, hey, das ist, bedeutet ja auch, dass jetzt jemand gestorben ist? Weil nur darum bekomme ich eine halbe Lunge. Schwingt das mit oder hast du das gar nicht so auf dem Radar gehabt?
Das ist bei diesen Überlegungen ist das sehr fest dazugekommen. Ich hatte wirklich letztes Jahr vor Weihnachten einfach so eine Zeit gehabt, wo ich ganz fest am Überlegen war, wie mache ich das? Und ich habe gefunden, wie schräg ist das? Ich plane jetzt so mein Leben und jemand anders stirbt. Und das war wirklich sehr speziell gewesen.
Und du kannst dein Leben eigentlich nur planen, also in Zukunft schauen, mit einer neuen Lunge, weil jemand stirbt,
ja,
oder?
Ja. Ja, das ist so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe seit ich 20 bin, habe ich einen Spenderausweis auf mir. Weil ich habe immer gefunden, wenn ich sterben muss, dann ist es wunderschön, wenn 6, 7 Leute durch mich leben können. Dann hat es für mich fast einen Sinn. Und darum habe ich eigentlich keine Mühe gehabt. Aber ich hatte dann wirklich irgendwann einmal das Bedürfnis gehabt, für die, ja, für das Umfeld von ihm, für die Mami oder für den Mann oder einfach für das engere Umfeld wirklich zu beten.
Von der Person, die du die Lunge hast. Genau. Ja, von der, ja, verstorbenen
Person. Das ist mir
Person
wirklich plötzlich so bewusst gewesen, dass ich einfach möchte beten, dass sie getragen werden in dieser schwierigen Zeit. Genau. Mhm. Und ich habe schon auch kurz über das mit meiner Schwester geredet und sie hat gesagt, Barbara, der Mensch stirbt trotzdem, ob du die Lunge nimmst oder nicht. Er stirbt so oder so. Du nimmst ihm das Leben nicht weg. Und das war sehr gut gewesen. Das konnte ich wirklich dann können sagen, ja, das stimmt. Er stirbt nicht wegen mir.
Mhm.
Aber er gibt mir etwas sehr Wertvolles, was mir nachher das Leben halt wieder ermöglicht und schöner macht.
Mhm. Du bist dann am 15. März dieses Jahr 2025 operiert worden, hast deine halbe Lunge bekommen. Was war das für ein Gefühl gewesen, nachher das Aufwachen nach der Operation und zu wissen, ich habe jetzt die halbe Lunge, mein Leben geht jetzt in eine andere Richtung? Oder hast du es noch gar nicht gespürt, weil halt alles ist noch so unsicher gewesen? Ich glaube, du hast ja noch recht Nebenwirkungen gehabt, gell? Komplikationen, besser gesagt.
Also die ersten 2 Tage habe ich glaube gar nicht mitbekommen. Also ich bin auch im Delirium gewesen, es ist mir wirklich nicht gut gegangen. Es war schon eine ganz schwierige Zeit gewesen, ja. Und das hat dann schon relativ schnell in meinem Kopf Platz gefunden. Oh mein Gott, jetzt bist du transplantiert, kannst nicht mehr zurück. Und weil es so schnell gegangen ist, ich habe keinen Tag müssen warten, ich habe keinen einzigen Anruf müssen beibringen, so, hoffentlich schalt jetzt nicht das Telefon. Ich habe das alles nicht müssen mitmachen. Und wenn das so schnell geht, dann ist man vielleicht schon im Moment recht überfordert. Ich war aber sehr gut betreut auf dieser Intensiv. Ich hatte wunderbare Menschen, die wirklich mir so gut geschaut haben und so liebenswürdig waren. Aber sie mussten auch streng sein mit mir. Also wirklich, du musst deine Sachen erledigen, du musst das machen, du musst Medikamente nehmen, du hast wahnsinnige Nebenwirkungen, es ist dir vielleicht schlecht, es ist vieles.
Mhm.
Ich habe nicht riesige Komplikationen gehabt, bis auf das, dass die Lunge abgestossen worden ist.
Das ist ja genau das, was man nicht will, oder?
Das Immunsystem hat gefunden, nein, das will man nicht, oder? Mhm. Also es ist schon
das ist so ein Horrorszenario, oder? Das,
ja, aber auch dort, die Ärzte sind wieder so, einfach so vertrauenswürdig gewesen, sind gesagt, schauen Sie, Frau Brandenberg, das sehen wir nicht das erste Mal, das kennen wir. Und wir fahren mit dem Medikament auf, die haben genau gewusst, was wir machen. sie haben mich immer wirklich auch informiert und ja, so bin ich wirklich gut dran gsi. Und was schon auch war, ist, ich habe auch da jetzt wiederum ganz viele Gläubige gehabt, die für mich gebetet haben. Und das hat mich wahnsinnig gedreht. Also, das hat mich so berührt, dass so viele Leute mir einfach so viel Gutes und Segen wünschen. Und das ist wirklich wunderschön.
Mhm.
Das hat mir Kraft gegeben. Das hat mich wirklich beflügelt. Gott hat mich wirklich so gedreht in all dieser Zeit.
Mega schön.
Also, ohne wäre das nie so gegangen. Das weiss ich einfach, ja. Und das war schon eine wahnsinnig schöne Erfahrung, muss ich sagen. Obwohl es eine harte Zeit war.
Wie hat sich der erste richtig tiefe Atemzug angefühlt mit dieser neuen Lunge? Magst du dich erinnern, wo du gemerkt hast, wow, ich kann schnaufen?
Es ist ein falsches Bild, Evelyn.
Okay.
Ich bin ganz lange am Sauerstoff geblieben.
Okay.
Ja, und das war eigentlich die Angst auch von mir und von meinem Mann vor allem. Er ist wirklich ganz fest geprüft worden und für ihn war es recht schwierig, weil ich einfach noch so viel Sauerstoff gebraucht habe als Unterstützung. Also der erlösende Wahnsinns-Luftzug, das muss man sich alles erarbeiten. Die Lunge wird nicht eingesetzt und die macht alles.
Mhm.
Die muss trainiert werden. Die muss gefordert werden. Ich bin nach 3 Wochen noch ein bisschen im Rollstuhl gewesen. Also ich konnte schon laufen, aber nicht weit. Und zwar, weil mir die Luft gefällt hat. Ich bin mit Sauerstoff 3-4 Wochen in die Reha. Und dort ist es dann losgegangen mit Training, mit Laufen. Und dann ist die Lunge langsam gekommen. Und ich bin nach diesen 4 Wochen heimgekommen und konnte dann den Sauerstoff wegtun. Ich habe gefunden, so, jetzt geht das ohne.
Mhm.
Und es ist gegangen.
Hey Barbara, so bewegend, deine Geschichte. Ich finde es auch irgendwie spannend. Eben, du bist mal an dem Punkt gewesen, wo du eigentlich bereit bist zum Sterben, weil du es so nicht mehr mögen. Und jetzt hast du eigentlich auch wie ein neues Leben geschenkt bekommen, kann man das so sagen?
Ja, es ist ein neues Leben, ja. Obwohl, es ist noch verrückt. Der erste Spaziergang mit meinem Mann im Wald, wir wohnen ja am Waldrand, das war für mich wie ein Paradies. Ohne Sauerstoff frei, einfach laufen können. Das ist wunderschön. Es war Frühling, Geschmäcker, Blätter neue. Und jetzt gehe ich in den Wald und das ist einfach normal. Ich muss jetzt schließlich trainieren, oder? Also, der Mensch wird sehr schnell einfach wieder zu dem, ja, ist ja jetzt logisch, jetzt sollte es ja eigentlich noch besser und ich hätte es gerne noch besser. Ich bin echt in die. Ich tue immer ein bisschen fordern, ich hätte es gerne noch besser.
Mhm.
Ich will noch besser können gegen auflaufen, ohne immer außer Atem zu sein. Ich bin schon immer noch schnell außer Atem. Vor allem, wenn ich aktiv bin, da fehlt jetzt die zweite Lunge eben ein bisschen.
Mhm.
Oder?
Also musst du dich an mich selber wieder daran erinnern, hey Barbara, eigentlich bin ich ja an einem mega guten Punkt im Vergleich zu vor ein paar Jahren, bevor die Transplantation so auch war.
Mhm. Ich muss wirklich sagen, Barbara, du musst dankbar sein, auch wenn ich jetzt die Mörder habe, wo ich finde, ach, ist das mühsam. Nein, du bist dankbar, du hast ein Geschenk, das Leben dir geht ganz, ganz gut.
Mhm.
Also das muss ich mir ein bisschen sagen, weil es ist nicht das Leben wie eine gesunde Barbara vorher. Ich bin nicht ein gesunder Mensch jetzt. Aber ich habe einen gesunden Lungenflügel und mit dem kann ich ganz vieles wieder machen.
Barbara, ich habe es mega inspirierend gefunden, mit dir zu reden. Danke vielmals, dass du deine Geschichte mit mir, mit uns geteilt hast. Und ich freue mich so für dich, dass du jetzt ein Stück weit ein anderes Leben darfst haben. Und ich wünsche dir, dass du die Sachen, die du drauf planst, wie eben wieder auf den Berg raufzugehen, dass du das kannst machen und so richtig tief durchschnaufen. Danke dir vielmals, alles Gute.
Danke vielmals, Evelyn. Habe ich sehr gerne gemacht.
Mich hat die Begegnung mit der Barbara Brandenberg berührt. Wenn es dir auch so geht oder du findest, dass diese Folge auch für jemanden in deinem Umfeld könnte hilfreich sein, dann freue ich mich, wenn du diese Folge teilst, weiterempfiehlst oder vielleicht sogar noch eine gute Bewertung gibst. Und wenn du findest, dass es diesen Podcast noch lange geben soll, dann darfst du uns gerne mit einem Watzen unterstützen. RF Media, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Du findest in den Shownotes einen Link zu unserer Spendenseite und ich sage jetzt schon danke vielmals. Ich bin Evelyn Gutknecht, bis zum nächsten Mal.
Endlich Leben, ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr auf rfmedien.ch/podcast.